SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Wer wollen wir sein? Das zufällige Produkt der Vereinigung von Samen und Eizelle? Oder das Produkt einer Festlegung lange vor unserer Geburt? Mit der sogenannten Genschere besitzt der Mensch als erstes Lebewesen der Erde die Fähigkeit, seine eigene DNA zu verändern. Auf der Erde ereignet sich gerade etwas absolut Neues. Der Mensch zielt auf sein eigenes Genom. Tatsächlich erscheint die Erfindung der Genschere CRISPR wie die Selbstermächtigung der Menschheit im Erdzeitalter des Anthropozäns. Was vor wenigen Jahren noch Science Fiction war, rückt in den Bereich des Machbaren, der Eingriff des Menschen in seine eigenen Keimzellen oder in die frühen Entwicklungsstadien seines Embryos. Damit besitzt der Mensch die Macht, in nicht allzu ferner Zukunft auch das Erbmaterial künftiger Generationen zu gestalten. Doch was bedeutet das für sein Selbstbild, für seine Gesellschaft, für seine ethischen Grenzen, für seine Evolution? Hören Sie dazu unsere Passage.
Mein Name ist Geraldine Uhlich und ich habe seit meiner Geburt eine angeborene seltene Erkrankung namens Morbus Fabry. Und ich habe oftmals mit meinem Vater darüber gesprochen und mein Vater hat mir erzählt, Geraldine, wenn ich gewusst hätte, dass ich an Morbus Fabry, an einer vererbbaren Krankheit leide, hätte ich niemals ein Kind gewollt, weil ich niemals gewollt hätte, dass dieses Kind so leidet, wie ich leiden musste, wie meine Mutter leiden musste.
In China sind angeblich Zwillinge geboren worden, deren DNA mit einer sogenannten Genschere manipuliert wurden. Ein chinesischer Forscher behauptet, er habe das Erbgut im Embryonalstadium verändert, um die beiden Mädchen resistent gegen HIV zu machen.
CRISPR-Cas gilt als eine Revolution und das vielleicht auch zu Recht. Wir kennen Züchtung, wir kennen Mutationen von Genen, aber wir kennen noch nicht gezielte Mutationen von Genen. Und von daher ist das Versprechen jetzt gezielt in die Keimbahn der zukünftigen Generationen einzugreifen.
Wir reden immer über die Keimbahn. Was man natürlich eigentlich in diesen Eingriffen machen möchte, ist den Menschen verändern, nicht primär die Keimbahn.
Der Mensch, Schöpfer seiner selbst. Ein Feature von Dagmar Röhlich.
Ein Mensch, ein Individuum, Produkt zahlloser Zufälle. Produkt der Zufälle seiner Umwelt und seines genetischen Materials. Doch das stimmt bereits nicht mehr für alle von uns. Denn die Menschheit besitzt ein neues Werkzeug. Die Genschere. Durch sie ist in den Bereich des Möglichen gerutscht, was vor kurzem noch Science Fiction war. Eingriffe in die menschliche Keimbahn mit dem Ziel, künftige Generationen genetisch zu verändern.
Seitdem ich denken kann, habe ich einen wahnsinnigen Lebenswunsch, einmal Kinder zu haben. Es ist einer meiner größten Wünsche, Kinder auf diese Welt zu setzen, gesunde Kinder auf die Welt zu setzen. Und daher ist es einfach ein Punkt in meinem Leben, der einfach ganz, 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 ganz schwer zu verdauen ist und womit man wirklich auch tagtäglich konfrontiert wird, weil man einfach weiß, wie es ist, an so einer Krankheit zu leiden und solche Schmerzepisoden zu haben. Und das will man einfach nicht an seine Folgegeneration weitergeben.
Wie zur Krönung des Anthropozäns macht sich der Mensch sein genetisches Erbe untertan, versucht die Zufälligkeit seiner Existenz zu überwinden. Die Genschere CRISPR-Cas9 hat das Potenzial, eine Revolution auszulösen. Sie könnte unser Menschenbild verändern, unsere ethischen Grenzen, unsere Gesellschaften.
My name is Jennifer Doudna from UC Berkeley, and I'm here today to tell you about how we uncovered a new genome engineering technology.
Am 17. August 2012 veröffentlichen die amerikanische Chemikerin Jennifer Doudna und die französische Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier im Fachmagazin Science einen Artikel, in dem sie das neue Werkzeug vorstellen.
This story starts with a bacterial immune system. That means understanding how bacteria fight off a viral infection.
Die molekulare Genschere CRISPR-Cas9 wurde aus einem Abwehrmechanismus entwickelt, den Bakterien gegen Viren einsetzen. Sie ist einfach zu handhaben, billig, effizient und erlaubt Eingriffe ins Erbgut mit bislang ungekannter Präzision.
I have thought a lot about the way that the CRISPR technology might be used.
Ich habe viel darüber nachgedacht, wie die CRISPR-Technologie eingesetzt werden könnte, und die meisten Möglichkeiten begeistern mich. Es ist eine sehr, sehr aufregende Technologie, die sehr viel für die Gesellschaft und Gesundheit der Menschen tun kann. Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin. ATGC, das Alphabet allen Lebens. Die Buchstaben der Desoxyribonukleinsäure der DNS oder auch DNA, die schraubenartig sich zur Doppelhelix windet.
C G G C A G G A G A T T G G T T A T A C.
Die Genschere CRISPR-Cas kann die Buchstaben, den Text des Lebens, editieren. Zum Beispiel von Reis, um ihn gegen Krankheiten resistent zu machen. Von Schweinen, um die Tiere zu humanisieren, damit sie der Menschheit als Organspender dienen. Von Immunzellen für eine effizientere Krebstherapie.
I think most people would feel that genome editing in adults is, or at least might be, for some applications, a very appropriate technology.
Ich glaube, dass die meisten Menschen nichts dagegen hätten, wenn die Genomeditierung bei Erwachsenen eingesetzt würde, so wie heute Patienten mit Krebs und anderen Erkrankungen mit Tabletten und Ähnlichem behandelt werden. Wir könnten Patienten mit Sichelzellenanämie heilen oder mit Mukoviszidose, und niemand müsste sich mehr davor fürchten, später in seinem Leben an Huntington zu sterben.
Die Heilung von Erbkrankheiten könnte bald möglich sein. Zudem wäre die Menschheit mit CRISPR-Cas dafür gerüstet, die Vererbungskette zu durchbrechen, direkt in der Keimbahn.
Ich kam zum Frühstück runter, mein Vater saß am Tisch und las gerade zum ersten Mal einen Artikel über die Charpentier. Dann sagte er mir: Geraldina, ich habe hier etwas gelesen, das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist das Schönste, was ich seit langem gehört habe. Schau mal, eine Methode, wo wir einfach unsere Mutation klick, klick rausschnippeln können, den gesunden Buchstaben reinsetzen können und deine Folgegeneration ist gesund. Und wir haben diesen Fabri, diesen Teufel in uns rausgeschnitten.
Den Teufel herausschneiden. Aus den Zellen, durch die das genetische Material von einer Generation in die nächste fließt. Den einen falschen Buchstaben löschen, der sich irgendwann bei einer zufälligen Mutation in den viele Millionen Zeilen langen genetischen Code eingeschlichen hat.
Wenn solche Eingriffe an Eizellen, Spermien oder Embryonen durchgeführt werden, dann wirft das mit Sicherheit ethische Fragen auf. Denn diese Veränderungen werden an die künftigen Generationen weitergegeben.
Darf ich das? Also darf ich in zukünftige Generationen mit meinen heutigen Wertvorstellungen und mit meinen heutigen Vorstellungen offener Biologie, darf ich da so eingreifen und darf ich auch zukünftige Generationen in dieser Weise bestimmen und mitbestimmen?
Das ist ja letztlich die Frage, was ist der Mensch? Was darf er sein? Was soll er sein?
7 bis 6 Millionen Jahre vor heute.
Die Vorfahren der Schimpansen und die Ahnen der Gattung Homo trennen sich.
7 bis 5 Millionen Jahre vor heute.
Sahelanthropus, Ororin und Ardipithecus, mögliche Vorfahren der Gattung Homo, entwickeln sich.
Etwa 4 Millionen Jahre vor heute.
Australopithecus, der erste sichere Urahn der Gattung Homo, erscheint.
2,5 Millionen Jahre vor heute.
Klimaänderungen sorgen für eine Abspaltung des Pflanzenspezialisten Paranthropus, während andere Australopithecinen mehr und mehr Fleisch in ihre Nahrung einbeziehen.
2 bis 3 Millionen Jahre vor heute.
Die Gattung Homo tritt auf, mit Homo rudolfensis und Homo habilis.
Mehr als 1 Million Jahre vor heute.
Homo ergaster, Homo erectus, Homo floresiensis.
Circa 400.000 Jahre vor heute.
Homo neanderthalensis.
Circa 300.000 Jahre vor heute.
Der archaische Homo sapiens taucht
200
auf.
Bis 100.000 Jahre vor heute.
Homo sapiens beginnt seinen Siegeszug um die Welt.
Das menschliche Genom liegt der grundlegenden Einheit aller Mitglieder der menschlichen Gesellschaft sowie der Anerkennung der ihnen innewohnenden Würde und Vielfalt zugrunde.
Die UNESCO sieht das menschliche Genom symbolisch als Erbe der Menschheit. Die CRISPR-Methode, so steht es in einer Erklärung der UN-Organisation, sollte durchaus genutzt werden, um lebensbedrohliche Krankheiten zu verhüten oder zu behandeln.
Aber sie so einzusetzen, dass dadurch zukünftige Nachkommen betroffen sind, würde die allen Menschen innewohnende und deshalb gleiche Würde untergraben
und die Eugenik im Gewand der Erfüllung des Wunschs nach einem besseren, verbesserten Leben erneuern.
Macht den Menschen und seine Würde allein sein DNA-Strang aus? Dann wären Eingriffe in die Keimbahn generell unethisch. Diese Haltung der UNESCO ist jedoch umstritten.
Wir sind als Spezies und als Menschen das, wer wir sind, nicht nur wegen unserer biologischen Grundlagen, sondern auch wegen der Art, wie wir leben, wegen unserer Gemeinschaften und Gesellschaften, wegen unserer kollektiven Fähigkeiten, all das, was uns auszeichnet als Menschen.
Alena Büchs ist Medizinethikerin an der TU München und Mitglied der WHO-Expertengruppe, die globale Standards für den Einsatz der Editionstechniken am menschlichen Genom entwickelt.
Und das nun zu reduzieren nur auf einen Eingriff im Genom, das halte ich wirklich für, also an sich schon extrem problematisch.
Als wäre der Mensch in seiner Identität, in seiner Würde durch das Genom bestimmt. Das halte ich für Genglaube. Zu glauben, dass unser Genom uns so maßgeblich ausmache. Dann meint man auch, übers Genom den Menschen neu machen zu können. Oder man meint, das Genom tabuisieren zu müssen. Da darf man nicht eingreifen, weil das Wesen des Menschen ausmache. Das ist so etwas wie eine Biometaphysik. Als würde uns das Genom in unserem innersten Wesen bestimmen. Man kann das Genom nicht für heilig sprechen oder tabuisieren.
Mehr als 2,6 Millionen Jahre vor heute.
Unsere Urahnen entwickeln die ersten Werkzeuge, Kulturtechniken entstehen.
Die Menschheit reagiert auf die sich verändernde Umwelt mit nicht biologischen, nicht im Genom festgeschriebenen Antworten.
Der Mensch ist natürlicherweise ein Kulturwesen. Das heißt, er kann und muss in seine Natur eingreifen. Das machen wir ständig mit Zähnen, mit Brillen, mit Kleidung.
Kultur ist ein zentraler Faktor der menschlichen Evolution und das Erfolgsrezept der Menschheit.
Also, wir müssen uns verantwortlich zu unserer Natur verhalten. Wir stehen in der Verantwortung, uns selbst, unser Leben und die Welt verantwortlich zu bearbeiten.
Seit der Mensch Wissenschaften und Technologien entwickelte, dehnt er die Horizonte des Machbaren mehr und mehr.
Nun ist es aber so, je mehr wir können, desto mehr Entscheidungsprobleme kriegen wir. Und CRISPR ist nun ein Fall, wir können plötzlich sehr viel mehr und haben ganz neue Entscheidungsprobleme.
Philipp Stölger, Religionsphilosoph und Kulturanthropologe an der Universität Heidelberg.
Der ethische Problemdruck wächst und der Bedarf nach Verantwortung und Gewissenhaftigkeit steigt mit jeder Machbarkeit, die neu entdeckt wird.
Rund 11.000 Jahre vor heute.
Der Mensch entwickelt die Kulturtechnik der Landwirtschaft.
Lernt die Mechanismen der Evolution zu nutzen.
Wählt für seine Zucht vorteilhafte Pflanzen und Tiere aus.
Über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg.
Verändert gezielt Arten in seinem Sinn.
Er selektiert und forscht.
Im 20. Jahrhundert beschleunigt die Entwicklung der Gentechnik den mühseligen Prozess des Züchtens.
Der erste gentechnisch veränderte Organismus war ein Escherichia coli Darmbakterium. Es öffnete die sprichwörtliche Tür in eine neue Welt. In dieser Welt sollte der Mensch schließlich die Macht erlangen über das eigene Genom.
We didn't know the story that was going to break over the last couple of days when he accepted the invitation to come and speak to us. So we didn't know this story beforehand.
Hongkong, 28. November 2018. Der zweite internationale Kongress zum Human Genome Editing. 400 Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaftler wollen darüber diskutieren, was das Editieren des menschlichen Genoms leisten kann, könnte, sollte oder darf.
We have very generous hosts, Hong Kong University of Hong Kong. And our hosts have also, they have a strong tradition of allowing free speech.
Der Moderator bittet das Publikum um Fairness für den Forscher, der gleich auf der Bühne erscheinen wird. Denn kurz vor Konferenzbeginn hatte es einen Paukenschlag gegeben. Agenturen verbreiten die Nachricht von der Geburt der ersten beiden CRISPR-Babys. Okay. Ein gezielter Tabubruch. Ausgeführt von He Jiankui, Biophysiker an der Süduniversität für Wissenschaft und Technik in Shenzhen. China. Der Saal ist zum Bersten gefüllt, als He Jiankui die Bühne betritt.
First, I must apologize that this result leaked unexpectedly.
Der Biophysiker ist blass, nervös, entschuldigt sich, dass seine Forschungen bereits vor einer wissenschaftlich geprüften Veröffentlichung bekannt geworden sind.
So here you can see the editing efficiency across 19 viable embryos from volunteers.
Er beschreibt, wie er in Embryonen mit CRISPR-Cas gezielt ein einzelnes Gen ausschaltete. Das Gen für einen Rezeptor, an dem sich die HI-Viren an die Zelle heften. Menschen, bei denen dieser Rezeptor defekt ist, stecken sich nicht an.
So, collect eggs and then we inject Cas9 protein.
30 Embryonen von 7 Frauen hatte der Forscher für sein Experiment verbraucht. Bei zweien soll die Manipulation gelungen sein, bei den Zwillingsmädchen Nana und Lulu. Ob die Mädchen tatsächlich gegen AIDS immun sind, ist nicht klar. Fest steht jedoch, dass He Jiankui die Keimbahn der beiden Mädchen so manipulierte, dass sie die genetische Änderung an ihre Nachkommen weitergeben, falls sie je Nachkommen haben werden.
Als ich das gehört habe, eben was da gemacht wurde, da war ich eigentlich ziemlich entsetzt.
Ursula Klingmüller ist Systembiologin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
Das hat eben dazu geführt, klarzumachen, wie gefährlich die Situation ist, wie sehr wir eine offene Diskussion brauchen und wie sehr wir Regeln und Vereinbarungen auch international benötigen und Kontrollmechanismen. Wie kann man sowas verhindern? Dem sind wir noch überhaupt nicht gewappnet sozusagen.
Zwar kommt die Mutation dieses Gens, die He Jiankui künstlich herbeigeführt hat, bei einigen europäischstämmigen Menschen natürlicherweise vor. Doch das bedeutet nicht, dass die Folgen dieses Eingriffs harmlos wären oder vertretbar für die beiden Mädchen oder deren eventuelle Nachkommen.
Das ist ein Chemokinrezeptor, der da einfach sozusagen defekt geschaltet wurde. Und der hat natürlich eine Vielzahl von anderen Aufgaben und ist nicht nur sozusagen das Eintrittstor für das HIV-Virus. Und deswegen stört man da das gesamte System der angeborenen Immunantworten und macht diese Kinder dann unter Umständen anfälliger für andere Krankheitserreger, denen sie möglicherweise sehr viel mehr ausgesetzt sind als eine HIV-Infektion.
Menschen, bei denen das von He Jiankui anvisierte Gen nicht funktioniert, haben ein vierfach höheres Risiko, an einer Infektion mit Grippeviren zu sterben. Auch ihre Chancen, mindestens 76 Jahre alt zu werden, sind statistisch gesehen geringer. Der Wille eines Wissenschaftlers zwang den Embryonen in der Petrischale eine schwere Bürde auf, der sie nicht entkommen können. Es war ein Menschenexperiment. Ein Tabubruch.
Befragt nach dem Grund, erklärte Dr. He, der inzwischen wegen des nicht genehmigten Versuchs zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde, vor laufenden Kameras:
The world.
Die Welt ist in der Lage, die Gene von Embryos zu verändern. Irgendjemand wird das irgendwo machen. Wenn ich es nicht bin, ist es ein anderer.
Auf dem Kongress in Hongkong war die Stimmung eindeutig. Die Forscher lehnten Eingriffe in Eizellen, Spermien und Embryonen als unverantwortlich und unethisch ab. Noch. Auch im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichten 18 Genforscher und Ethiker aus 7 Ländern eine Forderung nach dem Stopp von Menschenversuchen.
Wir rufen zu einem globalen Moratorium für alle klinischen Einsätze in der menschlichen Keimbahn auf, um genetisch modifizierte Kinder zu erzeugen.
Die Technik ist derzeit nicht sicher. Deshalb sollten diese Eingriffe durch eine freiwillige Selbstverpflichtung
vorerst, aber keineswegs permanent
unterbleiben.
Das Rahmenwerk, zu dem wir aufrufen, soll gegen die abenteuerlichsten Pläne zur Umgestaltung der menschlichen Art Bremsschwellen einziehen.
Die Wissenschaftler sind besorgt. Sie fürchten, dass sie die Herrschaft über die rasante Entwicklung verlieren, dass Kollegen genchirurgisch in die menschliche Keimbahn eingreifen, obwohl das Werkzeug noch zu unsicher ist für den klinischen Einsatz. Sie fürchten, dass die Erforschung des Verfahrens durch das Fehlverhalten Einzelner behindert werden könnte. Und sie fürchten, dass der Mensch die Kontrolle über sein Selbst verliert, wenn er unüberlegt zum Designer seiner Art wird und schließlich selbst zum Designten.
Uns Fabry-Leuten fehlt ein Enzym, welches sich Alpha-Galactosidase A nennt. Und dieses Enzym reguliert normalerweise den Abbau von Galactose und Lactosylceramid.
Eine Mutation, ein einziger Fehler im DNA-Code, den irgendwann der Zufall in das Erbgut einer Keimzelle eingeschleust hat. Vielleicht durch die natürliche Umweltradioaktivität, vielleicht durch Höhenstrahlung, vielleicht durch einen chemischen Reiz, vielleicht durch einen Fehler, wie er bei jeder Zellteilung passiert.
Die Folge? Fette, sogenannte Lipide, können im Körper nicht abgebaut werden, reichern sich in den Zellen an und verstopfen sie.
Unsere Symptome sind sehr vielfältig. Bei Morbus Fabry handelt es sich auch um eine sogenannte Multisystemerkrankung. Das bedeutet, dass eine Vielzahl von Organen in unserem Körper betroffen sein kann. Und unsere Hauptsymptome sind beispielsweise wahnsinniges Hände- und Fußbrennen, dadurch, dass das Nervensystem so beeinträchtigt ist durch diese Fettablagerungen.
Magenkrämpfe, Herzerkrankungen, Nierenversagen, der Verlust des Gehörs, der Sehkraft, ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Die Folgen sind gravierend. Unbehandelt sterben viele der Betroffenen früh.
Ich bin absolut für die Keimbahntherapie, wenn dieses Verfahren besser erforscht ist, dass ich die Sicherheit dann haben könnte, dass meine Folgegeneration und meine gesamte Linie nicht mehr von dieser Krankheit betroffen sein wird.
Schon heute haben Eltern eine nie dagewesene Kontrolle darüber, was sie an ihre Kinder weitergeben. Tests suchen gezielt nach Hinweisen auf Chromosomenabweichungen, Fehlbildungen oder Störungen bei einem ungeborenen Kind.
Pränataldiagnostik.
Per Ultraschall, Bluttests oder Punktierung von Fruchtblase oder Nabelschnur.
Präimplantationsdiagnostik.
Paare wählen Embryonen im Reagenzglas aus.
Kriterien für die Auswahl.
Ist das Embryo Träger einer Erbkrankheit? Immunkompatibel mit einem schwer erkrankten Geschwisterkind, um es zu retten? Hat es das passende Geschlecht?
Nicht in allen Ländern ist alles erlaubt.
Nächste Stufe, Keimbahnmanipulation.
Bei Keimbahnveränderungen haben wir es immer mit einer Handlungskombination zu tun, nämlich mit der Zeugung von Embryonen in vitro, also im Labor, in Kombination mit einem genetischen Eingriff an diesen Embryonen.
Die würden gezeugt, führt die Humangenetikerin und Ethikerin Sigrid Graumann von der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe aus, um manipuliert zu werden.
In der Debatte geistert die Idee, dass man einen einzelnen Embryo gezielt heilen könnte.
Einen Embryo mit einer genetischen Anlage für eine schwere Erbkrankheit, der sonst bei der Präimplantationsdiagnostik aussortiert werden würde.
Das halte ich für wissenschaftlichen Unsinn. Was ich tue bei Keimbahnveränderungen ist, dass ich einen Embryo im Labor genetisch verändere. Also ich muss dann die Embryonen aussortieren, bei denen die Veränderung geklappt hat, weil bei vielen wird es nicht geklappt haben. Das heißt, ich musste Präimplantationsdiagnostik anschließen. Und natürlich heißt es, dass ich mehrere Embryonen erstmal versuchsweise manipulieren muss, um dann wenige Embryonen aussortieren zu können, bei denen die Veränderung geklappt hat.
Angesichts der niedrigen Erfolgsrate, bei He Jiankui waren nur 2 von 30 Eingriffen erfolgreich, werden die meisten Embryonen verworfen. Sie zerfallen einfach. Weil sie mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, ist es, als wäre nichts geschehen.
Die Zielsetzung ist Paaren mit Kinderwunsch, die ein Kind mit bestimmten genetischen Eigenschaften haben wollen, denen die Erfüllung ihres Kinderwunsches mit einem Kind mit diesen Eigenschaften zu ermöglichen.
Der Wunsch der Eltern nach einem gesunden Kind ist legitim. Doch was erwarten Eltern von ihrem Kind, wenn sie bereit sind, diesen Wunsch mit Hightech abzusichern? Gesundheit?
Ein ethisches Problem, was sich hier zeigt, ist ein Missverhältnis von Kontrolle und Vertrauen. Je mehr wir machen können, je mehr wir kontrollieren können, desto mehr setzen wir auf Kontrolle und Berechnung. Ich wünschte, wir würden mehr dem Vertrauen vertrauen, statt alles zu kontrollieren und zu machen.
Schon heute wollen viele Eltern von sich aus Präimplantations- oder Pränataldiagnostik anwenden. Andere sehen sich zunehmend in der Pflicht dazu, fühlen sich gedrängt.
Je mehr das normal wird, desto mehr kontrollieren wir, statt zu vertrauen. Ich kann verstehen, dass man das kontrollieren möchte, aber das ist letztlich ein Herrschaftszwang, in den wir geraten, ein Kontrollzwang, in den wir geraten, bei dem wir verlernen, dem Vertrauen zu vertrauen. Und das ist unheimlich. Auch sozial unheimlich. Man muss allerdings, denke ich, vor einem warnen, das, was ich Machbarkeitsglaube nennen würde. Das Menschenbild, was darin besteht, dass der Mensch immer mehr kann und sich berauschen kann an dem, was er kann. Das sollte nicht zu dem Irrglauben führen, dass wir alles Unberechenbare brechen können, dass wir alles Unabsehbare absehen können, dass wir alles machen können.
Gentechnologische Methoden sind immer auch fehleranfällig. Wir kennen keine perfekte gentechnologische Methode und das wird auch bei CRISPR-Cas. Mit dieser Methode ist es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass sie so weit entwickelt wird, dass sie absolut perfekt funktioniert. Wenn ich aber einen Eingriff an einem Embryo vornehme, dann muss ich garantieren können, dass ich damit dem werdenden Menschen keinen Schaden zufüge. Ansonsten kann ich diesen Eingriff nicht rechtfertigen. Und dabei spielt es eben wieder eine Rolle, dass die Embryonen ja erst gezeugt werden, um den Eingriff durchzuführen. Ja, und ich muss diese Gesamthandlung, den Embryo praktisch zu zeugen und ihn genetisch zu manipulieren, diese Gesamthandlung muss ich rechtfertigen können.
Man kann beim Menschen keine Versuche machen. Ja, das geht nicht.
Die Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt positioniert sich eindeutig gegen Eingriffe in die Keimbahn.
Es geht deswegen nicht, prinzipiell nicht, weil eben die Eier kostbar sind und man eigentlich immer ein Individuum da behandelt.
Ein Individuum, einen einzigartigen Menschen also.
Bei Menschen kann man das nicht machen. Man kann nicht große Stückzahlen machen und dann die aussuchen, die einem gut gefallen. Nicht? Denn jeder Embryo ist anders genetisch konstituiert. Man kann dem nicht ansehen, was er später wird. Und man weiß deswegen natürlich auch gar nicht, was es ausmacht, wenn ich da jetzt ein Gen verändere.
Die Genreparatur müsste in der Eizelle oder der Samenzelle erfolgen. Spätestens aber in der Zygote, direkt nach dem Verschmelzen von Ei und Samenzelle, noch vor der ersten Teilung. Sonst besteht die Gefahr, dass ein Mosaik aus gesunden und kranken Zellen im heranwachsenden Individuum entsteht.
Zur Zeit der Reparatur wissen Sie ja nicht, welches krank und welches gesund ist.
Denn auch für den Menschen gelten die Vererbungsregeln, die der Mönch und Naturforscher Gregor Mendel entdeckte.
Sie würden dann einfach einen Eingriff machen in ein unter Umständen gesundes, was natürlich auch ein Riesenrisiko darstellt und völlig absurd ist, weil man ja das Gesunde auch durch Diagnose rauslesen kann.
Durch Präimplantationsdiagnostik nämlich.
Soll es tatsächlich erlaubt sein, eine Zygote oder einen Embryo zu therapieren, ohne dass klar ist, ob genau dieses individuelle werdende Leben überhaupt von einer Erbkrankheit betroffen ist? Ist es ethisch vertretbar, prophylaktisch zu behandeln, mit allen damit verbundenen Risiken? Dass bei dem Verfahren etwas schiefläuft, dass unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Wer soll überhaupt behandelt werden? Dieses spezielle Individuum? Künftige Generationen? Dem Menschen ist mit CRISPR-Cas gelungen, den für die Evolution so grundlegenden Prozess der Mutation zu kontrollieren. Jetzt arbeitet er daran, auch die DNA seiner eigenen Art zu gestalten und den Menschen zu verbessern.
Wie wir mit menschlichem Leben vor der Geburt oder mit Menschen nach ihrem Tod umgehen, berührt unser Selbstverständnis als Gattungswesen.
Schrieb der Philosoph Jürgen Habermas 2001 in seinem Buch »Die Zukunft der menschlichen Natur«.
Unsere Auffassungen von und unser Umgang mit vorpersonalem menschlichen Leben bilden sozusagen eine stabilisierende gattungsethische Umgebung für die vernünftige Moral der Menschenrechtssubjekte. Einen Einbettungskontext, der nicht wegbrechen darf, wenn nicht die Moral selbst ins Rutschen kommen soll.
Wir müssen uns tatsächlich fragen, ob diese Form der Keimbahneingriffe nicht sehr grundsätzlich an unseren Vorstellungen vom Menschen rütteln. Denn wir gehen ja schon davon aus, dass der Mensch jemand ist, der in Freiheit existieren soll und existieren darf und der sich selbst Ziele setzen soll, der sich selbst definieren soll?
Claudia Wiesemann ist Medizinethikerin an der Universität Göttingen und Mitglied des Deutschen Ethikrats.
Man kann sich Eingriffe vorstellen, vorgeburtliche Eingriffe vorstellen, die den zukünftigen Menschen in einem sehr weiten Maße determinieren. Man denke nur einmal an das Klonieren von Menschen, das ja vor einigen Jahren sehr intensiv diskutiert wurde.
1997 löste die Nachricht vom Klonschaf Dolly einen weltweiten Schock aus. Was die einen als Sensation feierten, war für andere ein dramatischer Eingriff in die Natur. Horrorvisionen machten die Runde. Der Mensch als zweckgebundene Schöpfung aus dem Labor. Eltern, die für ihre kranken Kinder passende Organspender züchten lassen. Menschen, die mit ihrem Klon den Tod überwinden wollen.
Das wäre sicher so eine Art Determination des Wesens, des Ziels, wesentliche Eigenschaften des zukünftigen Menschen. Und das ist eine Art der Instrumentalisierung, die das Menschsein als solche in Frage stellt.
Bei CRISPR-Cas geht es nicht darum, Klone, identische Kopien eines Menschen zu produzieren oder darum, Embryonen herzustellen, um sie als Stammzellspender oder für Organtransplantationen zu nutzen. Bei CRISPR-Cas geht es darum, gezielt Stücke aus dem Genom herauszuschneiden, um es zu korrigieren. Sollte das eines Tages möglich sein, ließen sich auch Eigenschaften des Individuums gestalten. Wie frei wäre der Mensch dann noch, in dessen Genom ein Mitarbeiter irgendeines Labors eingegriffen hat?
Wenn man Eingriffe vornimmt, die letztendlich eigentlich nur schädliche Anlagen eliminiert und diesen Menschen ein gesünderes Leben und damit ja auch ein Leben in größerer Freiheit erlaubt, dann glaube ich, kann man das akzeptieren und muss es nicht als einen Angriff auf das Menschsein oder auf unser Menschenbild an sich sehen.
Und das könnte man erstmal sagen, ist gut.
Christina Schüß, Philosophin am Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung an der Universität zu Lübeck.
Der Haken?
Wenn so ein Einfallstor diesem nachgegangen wird, werden diese Techniken ausgeweitet, wird es zum Prinzip die nächste Generation dahingehend zu verändern, dass die genetische Disposition besser ist.
Was also, wenn jemand in das Genom eines Menschen eingreift, nicht um eine schwere Krankheit zu verhindern, sondern sozusagen aus Gründen der Verbesserung, nach den Wünschen der Eltern? Wie wäre es dann um unsere Freiheit, um unser Menschenbild bestellt?
Ich kann mich als ein Freiheitswesen in dem Sinne auch begreifen, dass jedenfalls in meine Existenz niemand hineingemischt hat. Und in mein Genom und damit in meine, ja, ich darf wohl sagen, Kernsteuersubstanz. Und dann ist man eben tief in ethischen Fragen, in philosophischen Fragen angelangt. Und damit stellt sich vor allen Dingen die Frage, darf ich oder unter welchen Umständen darf ich denn möglicherweise tatsächlich Änderungen in der Keimbahn vornehmen?
Thomas Heinemann, Mediziner und Medizinhistoriker an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallendar.
Nur mal angenommen, man würde eine Rechtfertigung für einen wirklich klaren gentherapeutischen Eingriff durch CRISPR-Cas in die Keimbahn formulieren. Nur mal angenommen, man könnte die ethischen Fragen lösen und würde sagen, darauf können wir uns wirklich einigen. Ist die nächste Frage, darf ich das auch präventiv?
Etwa ein mutiertes Brustkrebsgen reparieren, das im späteren Leben statistisch gesehen das Risiko einer Krebserkrankung erhöht? Das aber nichts darüber aussagt, ob das Individuum tatsächlich irgendwann an Krebs erkranken wird?
Darf ich in Kenntnis einer solchen Mutation bereits im Embryonalstadium in die Keimbahn eingreifen und darf ich dann eben diese Mutation präventiv schon mal ausräumen? Das ist ein Graubereich zum Enhancement.
Und wieder stellt sich die Frage, wer wird da eigentlich behandelt? Das Individuum? Oder dessen nachfolgende Generationen?
Wenn so ein Einfallstor diesem nachgegangen wird, dann scheint es so, als ob wir als jetzt lebende Menschen eigentlich die Hoheit darüber haben, wie die nächsten Menschen leben sollen und was sie eigentlich sind. Und ich denke, hier beginnt eine gewisse Schwierigkeit, wenn wir uns fragen, was der Mensch ist.
Die Tatsache, dass ein Dritter jetzt in mein Genom hineingeschrieben hat und dass er mit dem Hineinschreiben in mein Genom natürlich auch seinen Willen oder auch seine Wertvorstellungen praktisch in mein Genom hineingeschrieben hat, das ist etwas, was durchaus relevant ist unter Autonomiegedanken, also unter Freiheitsgedanken auch.
Hannah Arendt nannte die Gebürtigkeit Grundbedingung der menschlichen Existenz. Der radikale Neuanfang, den ein jedes Menschenleben bedeutet. Jedes Kind, erklärt sie, ist ein Anfang, der selbst etwas Neues anfangen kann. Ein Zweck in sich selbst, nur für sich selbst verantwortlich.
Natürlich können Eltern mit der Zeugung eines Kindes bestimmte Hoffnungen, bestimmte Vorstellungen verbinden. Die Eltern können sich noch so wünschen und hoffen und vielleicht auch damit rechnen, wie der oder diejenige dann irgendwann mal aussehen wird und welche Qualitäten und Fähigkeiten sie haben wird und vor allen Dingen, welche Willensbildungen sie dann irgendwann haben werden. Aber letztendlich haben sie da keinen Einfluss drauf. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Freiheitsmoment.
Das Freiheitsmoment, das durch den Zufall bei der Bildung des menschlichen Genoms entsteht, in dem Moment, in dem Ei- und Samenzelle verschmelzen. Und genau diesen Neuanfang könnte CRISPR-Cas aushebeln und dieses Freiheitsmoment zerstören.
Hier würde der Wille von Eltern tatsächlich in das Genom, also in die Existenz des anderen hineingeschrieben. Und das wäre unter Freiheits- und unter Gedanken der Autonomie wäre das meines Erachtens eine hochproblematische Angelegenheit, weil das Kind, was dann geboren ist, eben diese Änderung schwer aus allen seinen Körperzellen wieder rauskriegt. In meiner Existenz ist es nun sozusagen biologisch verankert, dass irgendjemand irgendetwas von mir in einer bestimmten Weise wollte.
Eltern, Wissenschaftler, ein Labor, ein Unternehmen, Politiker, der eine Mensch kann plötzlich über einen anderen verfügen, ihn gestalten.
Diese Art von andere Machtposition, könnte man sagen, ist etwas, das völlig unklar ist. Also da geht es nicht mehr darum, wie verhält sich das Individuum vis-à-vis der Menschheit, sondern was für ein Laborbetrieb ist das eigentlich? Was für eine wirtschaftliche Macht ist da eigentlich, die letztendlich über die zukünftigen Generationen, naja, sagen wir wenigstens mitentscheidet? Dieses Unbehagen, was sicherlich dabei entsteht, berührt genau diese Frage, ob nicht jemand in seiner Einzigartigkeit beschnitten wird, berührt wird und auf die Wünsche und Vorstellungen der jetzt lebenden Menschen eingepasst wird.
Dechiffrierung
des genetischen Codes.
1969.
Erste Isolierung eines einzelnen Gens.
1975.
Erste DNA-Sequenzierung.
1983.
Carrie Mullis entwickelt eine Methode zur Vervielfältigung der Erbsubstanz, die Polymerase-Kettenreaktion.
1995.
Das erste prokaryotische Genom wird sequenziert.
1997.
Das erste eukaryotische Genom wird sequenziert.
2003.
Die Referenzsequenz des Humangenomprojekts steht im Internet zum Download bereit.
Geraldine Uhlig hat ein Manuskript herausgeholt. Darin geht es um ein Gespräch, das ihr Vater irgendwann mit Eckart von Hirschhausen geführt hat. Der eloquente Arzt habe das Schicksal von Menschen, die von schweren Erbkrankheiten betroffen sind, romantisiert, schrieb ihr Vater, das Publikum sogar mit Bonmots hin und wieder zum Lachen gebracht. Da sei ihr Vater wütend geworden.
Und ich kann Ihnen sagen, so romantisch ist das nicht. Es ist knallhart. Jedes Organ, alle Sinne hören bei mir langsam auf zu funktionieren. Ich kann Ihnen nur zuhören, weil ich ein Gerät in meinem Ohr habe. Ich kann nur mit Ihnen hier sitzen, weil ich einen Herzcomputer habe, der mein Herz steuert. Ich kann nur mit Ihnen hier sitzen, weil ich von meiner Frau eine Niere gespendet bekommen habe. Jetzt kommt für uns die Chance, dass wir durch die Wissenschaft genetisch die wahnsinnige Möglichkeit haben, diesen einen verdammten Buchstaben herauszuholen. In meinem wunderbaren DNA-Roman ist es nur ein Scheißbuchstabe, der nicht bestimmt. Dass wir quasi das kranke Gen herausschneiden können. Aber nun haben wahnsinnig viele diese Moralien am Laufen. Der Mensch, der sich an die Zufälligkeit seines Seins so gewöhnt hat, sagt, Krankheit muss bleiben. Das ist ein Bestandteil der Schöpfung. Ich sage, scheiß drauf, die muss gar nicht bleiben.
Bei der Diskussion um die Genschere CRISPR-Cas9 und ihren Einsatz in der Keimbahn geht es letztlich immer um Individuen, um Schicksale, ob beim therapeutischen Einsatz oder beim Enhancement.
Die ethischen Diskussionen und auch die politischen Diskussionen sollten nicht nur am Individuum hängen. Ich denke, die ethischen Diskussionen müssen auch die Beziehung selbst berühren. Die Beziehung, die zwischen den Eltern und den Kindern, die Beziehung in der Gesellschaft und auch die Beziehung, die wir haben können zur nächsten Generation beziehungsweise zu den nächsten Generationen. Ich selber denke, dass wir damit wirklich grundlegend die menschlichen Bedingtheiten, auch die Mitmenschlichkeit und unser Verhältnis zur zukünftigen Generation ändern werden.
Wenn unabsehbare Eingriffe am Genom der kommenden Kinder vorgenommen werden, laden die Eltern eine Verantwortung auf sich, womöglich eine Schuld, mit der die Eltern vielleicht nicht leben können. Einerseits. Und andererseits, bei dem die Kinder dann die Eltern haftbar machen werden, zur Verantwortung ziehen werden.
Philipp Stölger, Religionsphilosoph und Kulturanthropologe an der Universität Heidelberg. Eltern finden sich plötzlich in einer ganz neuen Dimension der Verantwortung für die Zukunft wieder. Darauf hat der Philosoph Hans Jonas in seinen Arbeiten als einer der ersten hingewiesen.
Wenn man sich vor künftigen Generationen verantworten muss, ist es irgendwann die Frage, ob man sich unterlassener Hilfeleistung schuldig machen würde, wenn man diese Technik nicht mit aller Intelligenz weiterentwickelt. Denn wenn man es könnte und es unterlässt, so schwer beeinträchtigten Personen Hilfe zu leisten, halte ich das für ethisch nicht verantwortbar. In dem Sinne würde ich sagen, bei solchen monogenen Erkrankungen, die möglicherweise in absehbarer Zeit sicher zu behandeln wären in der Keimbahn, könnte ich es nicht verantworten, vor künftigen Generationen solche Eingriffe nicht weiterzuentwickeln. Kaum sage ich das, stocke ich schon.
Das technisch Machbare tendiert dazu, eine Eigendynamik zu entwickeln.
So wie 2011, als nach intensiven ethischen Debatten die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland schließlich erlaubt wurde. Jürgen Habermas hatte das Szenario bereits 2001 beschrieben. Der Gesetzesänderung ging eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs voraus.
In Bevölkerung, politischer Öffentlichkeit und Parlament setzt sich zunächst die Auffassung durch, dass der Einsatz der Präimplantationsdiagnostik für sich betrachtet moralisch zulässig oder rechtlich hinzunehmen sei, wenn man deren Anwendung auf wenige wohldefinierte Fälle von schwerer, auch den potenziell Betroffenen selbst nicht zumutbarer Erbkrankheit beschränkt.
Und das wird wohl nicht das Ende der Entwicklung, erklärte Habermas.
Im Zuge biotechnischer Fortschritte und gentherapeutischer Erfolge wird die Erlaubnis später auf genetische Interventionen in Körperzellen oder gar Keimbahnen zum Zwecke der Prävention dieser und ähnlicher Erbkrankheiten ausgedehnt.
Vielleicht können Eltern in 30, 40, 50 Jahren entscheiden, was für ein Kind sie wollen. Ein gesundes Kind in die Welt setzen zu sollen, durch Eingriffe mit der Genschere, könnte vor allem für die Frau einen enormen gesellschaftlichen und ökonomischen Druck bedeuten, dem sie sich kaum entziehen kann.
Wir werden wahrscheinlich das Problem gar nicht vermeiden können, dass in 50 oder 100 Jahren Kinder ihre Eltern verklagen können, wenn sie mit einer monogenen Krankheit geboren werden. Es gibt ja auch jetzt in den USA schon Fälle, wo behinderte Kinder ihre Eltern zu verklagen suchen, dass sie überhaupt zur Welt gebracht wurden.
Selbst wenn bei allen Menschen auf der Welt, die an monogenetischen Krankheiten leiden, der Defekt repariert würde, Mukoviszidose oder Chorea-Huntington werden nicht verschwinden, sondern nur seltener auftreten.
Denn jedes Mal, wenn sich die DNA in unseren Zellen bei der Teilung verdoppelt, schleichen sich 2 bis 10 neue Mutationen ins Genom ein. In jedem Menschen entstehen in jeder Sekunde ungefähr 1 Million Mutationen. und damit zufälligerweise irgendwann einmal auch neue monogenetische Erbkrankheiten.
Deshalb stellt sich auch die Frage, wird eine Gesellschaft, in der das Redigieren von Keimzellen und Keimbahn normal geworden ist, sich noch solidarisch zeigen mit den Kranken?
Könnte es sein, dass die Leute sagen, nö, das unterstützen wir mit unseren Geldern für die Krankenversicherung nicht mehr, diese Erkrankung. Die kann man ja heute vermeiden. Warum sollten wir die Solidargemeinschaft damit belasten? Also solche Effekte, solche Entsolidarisierungseffekte muss man mitbedenken. Und man sollte natürlich auch darüber nachdenken, was kann das für unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit tun? Dass wir so intentional bestimmte Erkrankungen für ganz klar vermeidenswert halten und das auch explizit zeigen, dadurch, dass wir eben diese Eingriffe vornehmen, könnte das eine Tendenz bestärken, immer mehr zu versuchen, zu beherrschen.
Dieser Rattenschwanz, der da dran hängt, dass wir uns in ganz neue Verpflichtungen gestellt sehen, der ist unheimlich. Der wird auch gesellschaftliche Deutungsmuster, Wahrnehmungsformen so verschieben. Wer dann nicht eingreift in die Keimbahn, macht sich irgendwann schuldig. Also diese Folge muss man sehen und die ist ausgesprochen bedrängend.
Was sollen die Eltern tun? Die wissen, dass die Chance groß ist, neben einem schwer erkrankten Kind sitzen zu müssen und zuzusehen, wie es leidet oder langsam stirbt.
Welche Eltern könnten das ihren kommenden Kindern gegenüber verantworten, solche Krankheiten nicht zu verhindern, wenn man es sicher könnte?
Diese Methode CRISPR-Cas, ja, die ist einfach so revolutionär und so ein Hoffnungsträger für sehr viele von uns. Und die schwebt gerade so vor uns hin und uns wird nicht erlaubt, danach zu greifen.
In vielen Ländern ist Forschung mit Embryonen erlaubt, wird auch in vielen Ländern durchgeführt, in Großbritannien beispielsweise, in den USA, in Japan, in Israel.
Seit November 2018 weiß die Welt, dass He Jiankui die Büchse der Pandora geöffnet hat. Ehrgeizige Nachahmer gibt es bereits. Der russische Molekularbiologe Denis Rjabrikov will einen monogenetischen Defekt korrigieren, der in Sibirien besonders häufig auftritt und zu Taubheit führt. Er arbeitet mit Genehmigung der Behörden.
Was die Keimbahninterventionen angeht, da sind die meisten Länder sehr viel restriktiver.
Jochen Taupitz ist Jurist an der Universität Mannheim und Mitglied der Deutschen Ethikkommission.
Aber zum Beispiel in Belgien gibt es ein Gesetz, das eine Keimbahnintervention aus therapeutischen Gründen erlaubt, wenn denn eine Ethikkommission es genehmigt hat. Also auch in westlichen Ländern ist die Keimbahnintervention nicht per se tabu.
Auch ethische Überzeugungen unterliegen einer Evolution, sind keine allgemeingültigen Wahrheiten. Beim ersten Retortenbaby war der Aufschrei groß. Heute ist die In-vitro-Fertilisation eine etablierte Methode, Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zu helfen. Und die Eingriffe mit CRISPR in die Keimbahn? Welches Recht sollte künftig in Deutschland gelten? Höchste Zeit für eine Debatte.
Eine Keimbahnintervention ist für mich eine Therapie, eine Präventionsmaßnahme, letztlich wie jede andere medizinische Maßnahme auch. Hier muss eine verantwortliche Nutzen-Risiko-Abwägung stattfinden. Und wenn es um die Vermeidung einer schweren Erbkrankheit geht, vielleicht sogar um die Vermeidung einer Erbkrankheit, die gar nicht die Überlebensfähigkeit des Embryo oder Fötus ermöglicht, dann dürfen natürlich auch wie bei jeder medizinischen Maßnahme verhältnismäßig große Risiken eingegangen werden.
Für positive Eugenik und sei es das Entfernen von Krebsgenen, sind die Risiken viel zu hoch. Doch der Mensch strebt nach Vervollkommnung seiner Gattung, will sich verbessern, weiterentwickeln. Die Genschere wäre sein Werkzeug.
Wir haben jetzt wahnsinnig viele Datenbanken und ganz viele Genome und ganz viele bioinformatische Methoden, um die Genome zu vergleichen und da irgendwas herauszudestillieren an klugen Informationen, die man aus diesen Genomdaten kriegt. Da muss man aber sagen, dass das im Grunde enttäuschend ist, was man da rauskriegt.
Christiane Nüßlein-Vollhardt, Nobelpreisträgerin, Biochemikerin und Genforscherin.
Enttäuschend in dem Sinne, es gibt einfach nicht ein Gen für die Intelligenz oder ein Gen für die lange Nase oder ein Gen für die Augenfarbe oder so, sondern jede Eigenschaft wird von sehr, sehr vielen Genen beeinflusst.
Zum Beispiel wird der Intelligenzquotient von Varianten in weit mehr als 100 Genen beeinflusst. Gene, die auch viele andere Funktionen im Stoffwechsel erfüllen.
Und welches soll man dann da ändern? Das ist nicht so einfach. Und es wird auch nie so einfach werden, weil es ist einfach prinzipiell so angelegt, dass es nicht einfach ist. Und da kann man nicht dran vorbei.
Ich denke, es gibt gute Gründe dafür, bei der Anwendung dieser Technologie vorsichtig zu sein. Vor allem, wenn es um menschliche Embryonen geht. Wissen wir wirklich genug über das menschliche Genom, um solche Eingriffe wagen zu können?
Aber ich finde einfach, wenn sie in der Haut stecken, eines erkrankten Menschen oder wenn sie mit jemandem zu tun haben, der so arg sein Leben lang leidet und sie das wirklich miterleben, Tag für Tag, täglich, dann denke ich mir ganz ehrlich, ich würde alles dafür geben, dass CRISPR-Cas irgendwann angewendet werden kann, damit wir Menschen auf diese Welt bringen können, die gesund sind. Ja, damit wir unseren Kindern Gesundheit gewähren. Und ich finde, ganz ehrlich, ich finde, es ist menschenunwürdigend, wenn die Kritiker da sitzen und ihre ganzen negativen Aspekte aufsagen.
Wie auch immer eine Entscheidung zu CRISPR-Eingriffen in der Keimbahn aussehen wird, die Gesellschaften müssen die Kontrolle behalten. Und dazu muss es internationale Kontrollgremien geben, die Auswüchse ächten.
Missbrauch und Ausbrüche kann man nie ausschließen, aber man könnte sozusagen in der Menschenrechtscharta verankern, dass es ein Recht auf Nichtmanipulation des Genoms gibt. Wobei wir dann sofort Ausnahmen machen müssen bei bestimmten begründeten Manipulationen.
Bei der Weltgesundheitsorganisation WHO laufen Vorbereitungen für einen rechtlichen Rahmen des Einsatzes der Gen-Editing-Technologien in der Keimbahn des Menschen. Wie auch immer der aussehen mag, einig ist man sich derzeit nur darin, dass ein vages Moratorium nicht zielführend ist.
Ich glaube, das größere Problem im Hintergrund ist, Recht ist veränderbar. Recht wird gemacht von gewählten Volksvertretern. Und die Frage ist, wer wird gewählt? Es ist durchaus denkbar, dass in 100 Jahren die Mehrheit der Bevölkerung so wählt, dass Manipulationen erwünscht sind. Wir müssen damit leben, dass Recht machbar ist und von der Volkssouveränität aus so gewählt werden kann. Es gibt allerdings Grundsätze im Recht, die nicht verhandelbar sind. Und die Frage ist, ob man solche nicht verhandelbaren Grundsätze etablieren muss. Reine Unantastbarkeit des Genoms kann das nicht sein, aber ein Grundrecht auf Nichtmanipulierbarkeit, das wäre doch in den Freiheitsrechten des Menschen gut zu begründen.
Und vielleicht liefert der Philosoph Hans Jonas und sein Prinzip Verantwortung die Leitlinie. Wie als er 1992 auf dem Weltgipfel der UN in Rio de Janeiro formulierte:
Handle so, dass die Folgen deines Handelns vereinbar sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.
Homo sapiens.
Produkt einer Evolution von mehr als 3,5 Milliarden Jahren.
Seine Existenz verdankt er der Tatsache, dass Erbsubstanz nicht statisch ist.
Permanent entstanden und entstehen Abweichungen, Mutationen, neue Eigenschaften.
Bringen Sie Ihren Trägern einen Vorteil, bestehen Sie den Mechanismus der Selektion und bleiben erhalten.
Pflanzen sich die Träger einer Mutation erfolgreicher fort als andere Artgenossen, verändert sich über viele Generationen hinweg die Population.
Im Laufe von Jahrmilliarden entstand so die komplexe Lebenswelt des Homo sapiens.
Der Zufall treibt die Veränderungen so lange an, bis eine neue Art entsteht.
Die Evolution geht weiter. Auch jetzt.
Der Mensch, Schöpfer seiner selbst. Ein Feature von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Johanna Gastorf, Stefko Hanuszewski, Tom Jakobs und Heike Trinker. Technische Realisation Peter Harsch, Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Lela Margareta Jafarian. Regie Claudia Katanek. Redaktion Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.